Frage wie diese. Alex Bräucher fragt sich und seine Gäste, was eigentlich gerade los ist.
Weil das Leben auch das ist, profan. Weil Trost eine Sommernacht mit deiner Mutter ist. Familienerinnerungen und Belanglosigkeiten. Mücken, schnarchende Kinder, das Flimmern des Fernsehers. Weil alles gleich wertvoll ist, weil es weitergeht. Und damit herzlich willkommen bei Tage wie diese, heute mit Mario Giordano. Hi.
Hallo.
Du hast diese wunderbaren Worte geschrieben und nicht nur diese, wie immer wortreich, klug und wahnsinnig schön geschrieben. Dein neues Buch, Die Frauen der Familie Carbonaro. Wir haben über das erste, Terra di Sicilia, schon gesprochen, intensiv. Das verlinken wir auch nochmal, das erste Gespräch. Und jetzt kommt, ja, man kann gar nicht sagen, der zweite Band, das ist im Grunde ja die Geschichte nochmal aus der Sicht der Frauen. Also die Familiensaga, die große Familiensaga, die du mit dem ersten Buch ausgeblättert hast, jetzt nochmal aus der anderen Perspektive.
Ja, genau. Es ist keine richtige Fortsetzung, weil ich das ein bisschen unverschämt gefunden hätte, Leserinnen 2 Jahre auf das Ende des Romans warten zu lassen. Mhm. Ich sage jetzt immer, dass diese beiden Romane, Terra di Sicilia und Die Frauen der Familie Carbonaro, sind Geschwister.
Ja,
die sind verbunden, aber sie sind unabhängig. Und das war der Plan, 2 Bände zu schreiben innerhalb einer Sagenfamilienwelt, die unabhängig voneinander sind. Mhm. Man wird ein paar Dinge wiedererkennen, aber es geht ohne Vorwissen.
Genau, es geht. Das habe ich auch gespürt. Es geht ohne Vorwissen. Und ich kannte jetzt das erste Buch, aber dann ist es natürlich noch mal ein doppelter Genuss, weil man natürlich, wie du schon sagst, man erfährt so viel Backstory. Und Backstory ist auch das falsche Wort. Man erfährt so viel nebenbei und man erzählt die Familiensage noch mal aus der anderen Perspektive. Das ist schon spannend. Also da habe ich schon erhellend an einen oder anderen Punkt mit meiner Freundin das auch geteilt. Ja, wie ist denn, wie bist du auf die Idee gekommen, sagen wir mal, zu einer doch sehr komplexen Geschichte nochmal die Frauenperspektive zu erzählen oder die der Frauen? Das sind ja auch ganz viele.
Ja, es sind viele. Es sind, der Roman erzählt die Perspektive von 3 Frauen in 3 Generationen.
Ja.
Großmutter, Mutter und Tochter. Mhm. Also die Idee entstand während der Arbeit an Terra di Sicilia. Da ist mir dann klar geworden, dass die Frauen in diesem Art Schelmenroman über Barnaba Carbonaro, der Unternehmer, der aus Sizilien nach München geht, dass die zu kurz kommen. Mhm. Und dass ich sehr gerne noch die Geschichte der Frauen erzählen möchte und nicht genug Platz habe. Auf 540 Seiten.
Ja, genau.
nicht genug Platz hatte, um auch noch die Geschichten der Frauen zu erzählen. Und, und dann haben wir das besprochen mit dem Verlag und die fanden das auch eine gute Idee. Mhm. Und wir waren uns alle einig, dass es keine Fortsetzung sein soll. Mhm. Und das ist dann immer leichter gesagt als getan. Und dann musste ich das auch schreiben. Und das war nicht leicht.
Ja, das glaube ich. Da habe ich mich gefragt. Ich habe nämlich hinten in deiner Danksagung gelesen, dass du auch vielen Familienmitgliedern dankst. Und ich glaube, im ersten Band hast du auch jemanden gedankt, der dir bei der Recherche geholfen hat, ne, wenn ich mich richtig erinnere. Ja. Mhm. Und ich dachte auch, das ist so detailverliebt auch. Und es ist da auch so viel Wissen drin, was man jetzt auch gar nicht. Also, das haben ja oft diese Bücher, die über die vielen Generationen, damit will ich nicht sagen, dass deins ist wie viele, aber du weißt, dass man da, es hat auch so einen edukativen, weil man ja Zeitgeschichte auch erlebt, aber aus Sicht von einer Person und nicht aus Sicht von eines Historikers.
Ne? Genau, also das Edukative ist jetzt nicht immer direkt meine Intention.
Nein,
mir geht es eher darum, dass die Details stimmen. Also ich finde immer atmosphärische Details sehr wichtig. Also was hat ein Café in München 1920 gekostet? Was hat der Café zur gleichen Zeit in Catania, in Sizilien gekostet.
Ja.
Was haben die angehabt? Was haben die getragen? Was haben sie, was haben sie gegessen? Wie hat es gerochen? Wie war das Wetter?
Ja, gerochen. Ne? Ja, deine Bilder sind ganz oft ja auch sehr, genau, die sind so mit allen Sinnen zu erfahren, die du schreibst. Ganz oft sind es auch die Gerüche und an die erinnert man sich ja auch. Man kann sich richtig vorstellen, wie das kleine Fischerhäuschen da riecht und das beschreibst du ja auch immer so. Ganz früh, als ich mal irgendwie, glaube ich, Jonathan Franzen gelesen habe, wie hieß denn da sein großer Familienroman? Die Korrekturen oder so ähnlich?
Die Korrekturen, ja.
Da ging das nämlich, da kam er so wieder nach Hause nach ewiger Zeit und beschrieb den Geruch des Elternhauses oder des Kellers des Elternhauses. Und das ist etwas, was jeder so kennt, also wie viel Erinnerungen an Gerüchen hängen. Und das, also das ja, baust du ja auch.
An Gerüchen hängt eben ganz viel, weil physiologisch auch Gerüche direkt an die emotionalen Zentren gehen, ans Gedächtnis gehen. Wir sind stärker geprägt von Gerüchen, als wir das oft wahrhaben wollen.
Ja, ja, das stimmt. Und ich glaube, so entwicklungsphysiologisch liegt es daran, dass es halt im Stammhirn liegt, also in den ältesten Bereichen des Gehirns, die natürlich auch bei anderen Tieren, die jetzt zum Beispiel nicht so verkopft sind wie wir, in der Ratio ja auch, ne? Ich meine, das kennt man ja, viele Tiere verlassen sich ja auf ihre Nase. Und das haben wir natürlich in dem Fall ja total reduziert. Aber ich glaube, deswegen ist das auch so eine alte, ja, so ein altes Wissen. Das passt auch gut zu deinem Buch, altes Wissen. Ne? Das ist ja ganz viel, ja. Ne, du schreibst ja auch, wie Sizilianer, also ein altes Volk. Du schreibst viel wieder die mythologische Verbindung. Das Land, gleichzeitig so die Sonne, die sowohl Quell der Fruchtbarkeit als auch das verdorrende Element ist und so. Und diese wahnsinnig starken Gefühle, die die Menschen und in dem Fall jetzt die Frauen dort auch haben. Ja. Und dann bist du auch natürlich auch, sagen wir mal, in der Hinsicht schonungslos offen, dass gerade zu Beginn die frühen Geschichten, also die bis zur Großmutter und zurück in eine frühe Zeit, es auch eine sehr archaische Gesellschaftsform in Sizilien ist. Wir erinnern uns aus dem ersten Buch, die Leute waren arm, barfuß, und hier erfahren Frauen auch teilweise viel Gewalt.
Ja. Es ist nicht so, dass Frauen nicht heute auch viel Gewalt erfahren würden.
Ist richtig.
Aber insofern knüpft das natürlich auch an Erfahrungen an, die Frauen heute immer noch haben. Mhm. Aber es ist natürlich die Situation von Frauen in Sizilien Ende des 19. Jahrhunderts war schon erschreckend katastrophal. Sie waren Besitz ihres Mannes, der Männer, der Eltern, der Väter. Und so wurden sie dann eben auch behandelt wie Besitz, wie eine Handelsware. Ohne jede persönliche Freiheit. Und das muss man dann schon miterzählen.
Genau, also das ist etwas, was mir auch hängen geblieben ist, also intensiv emotional, weil sie beschreibt auch, dass sie sagt, genau, sie ist im Grunde erst ihr Besitz der Eltern, der sie total kontrollieren. Sie darf nicht allein auf die Straße oder nur in Begleitung. Und dann mit der Heirat ist sie sofort, wechselt sie wie eine Ware in den Besitz des Mannes. Und ich weiß nicht, ein bisschen so, ich habe schon auch darüber nachgedacht, über die Gewalterfahrung, die Frauen machen. Da habe ich erst gedacht, hat ihnen da die Lust an der Gewaltdarstellung getrieben? Aber ich glaube, es war wahrscheinlich was anderes, oder? Du wolltest wahrscheinlich ein historisch treues Bild der Zeit abgeben.
Also ich empfinde keine Lust an Gewaltdarstellung. Habe ich ja viel Krimi auch geschrieben. Mhm. Und im Krimi ist Gewalt das große Thema. Es geht immer um Gewalt. Und da hat mich dann auch mal gefragt, oder meine Mutter hat mich dann mal irgendwann gefragt, warum immer die Gewalt? Was ist schiefgelaufen? Ja? und was habe ich falsch gemacht? Und denn der Grund liegt bestimmt darin, dass man ja auch oft über Dinge schreibt, vor denen man sich fürchtet. Und in meinem Fall ist es so, ich fürchte mich tatsächlich vor Gewalt und habe das Glück gehabt, keine großen Gewalterfahrungen zu haben. Aber andere haben sie. Und das ist ein Thema und man kann sich dann als Autor vor dem Thema nicht drücken. Und wenn man es dann sich entscheidet, dass man sich diesem Thema aussetzt, dann muss man es auch ordentlich machen.
Mhm. Ja, und es ist ja auch so, es hört ja auch auf. Also es ist ja wirklich eher so am Beginn und danach wird das Buch ja auch wirklich heiter und man hat viel Freude und gerade auch viele dunkle Episoden, wie zum Beispiel der Faschismus, das vergeht eigentlich hier so. Das hast du in dem anderen Buch etwas auch stärker beleuchtet. Also man merkt die Abneigung der Personen, ich finde, danach groovt sich so auch richtig ein. Ja, das ist echt interessant. Wann in Italien, es war ja im Buch zu lesen, dass während in anderen europäischen Ländern Frauenwahlrecht und so weiter aufkam, hat man in Sizilien eher so wohlfahrtsstaatliche oder in Italien Wohlfahrtsstaat, ja, so Waisenhäuser gestärkt oder den Schutz für Arbeiterinnen. Wann kam denn in Italien die Gleichberechtigung? Weißt du das? Oder ist das jetzt irgendwie so eine Frage aus der Out of the Box so ein bisschen?
man, das Frauenwahlrecht in Italien kam 1946.
Ja, ja, das, okay, also nach dem Krieg.
Nach dem Krieg, ganz, ja. Natürlich, total spät. Mhm. Klar, war jetzt in der Mussolini-Diktatur auch von Frauenwahlrecht, da hatten sie es auch nicht so mit. Ja. Also das kam spät 1946, da waren andere europäische Länder sehr, sehr viel weiter. Mhm. Nur muss man auch sagen, die Ursprünge der Frauenbewegung in Europa, da war Italien sehr früh auch schon dabei, aber du hast es gerade auch gesagt, es ging den Italienerinnen eher um Mädchenbildung, mhm, um Verbesserung der Situation der Prostituierten. Es war eher Wohlfahrtsaktivität, mhm, als so der entschlossene Kampf für gleiches Wahlrecht, für eine Gleichberechtigung und auch eine juristische Gleichsetzung in allen Aspekten. Das kam sehr viel später. Und man darf auch nicht vergessen, dass Italien auch nach 46, nach dem Wahlrecht, noch große Schwierigkeiten hatte, die Gleichberechtigung durchzusetzen.
Das sind so?
Die eigentliche italienische Frauenbewegung, ich habe da ja versucht zu recherchieren. Ich habe natürlich recherchiert und versucht, Texte zu finden. Man findet ganz wenig, was so vor den 1970er Jahren einsetzt. Da geht 1960, 70, in diesem Jahrzehnt, da geht die italienische Frauenbewegung so richtig los. Und da ist dann auch sehr schnell sehr viel passiert. Aber davor gibt es wenig Material.
Können wir endlich los?
Ja, Moment, ich muss mir gerade noch ein Ticket organisieren. Welche S-Bahn nehmen wir nochmal?
Du holst jetzt am besten mal das Deutschland-Ticket. Das geht ganz schnell. Und schon können wir mit allen Bussen und Regionalbahnen fahren, wann wir möchten.
Und auch, wohin wir wollen?
Ja, wir steigen einfach ein und müssen uns mit dem Deutschland-Ticket um keine weiteren Tickets kümmern. Egal, ob du montags damit ins Büro fährst oder wir spontan nach Berlin wollen. Oder am Wochenende ins Grüne.
Okay, das heißt, wenn ich mit den Jungs zum Auswärtsspiel will, steige ich einfach mit meinem Ticket in die Regionalbahn und den Bus und fahre zum Stadion?
Ja, ganz genau. Aber jetzt geht's erstmal zum Shoppen in die Stadt. Und? Wann möchtest du losfahren? Jetzt informieren unter bahn.de/deutschlandticket.
Ja, und es ist auch so, ich weiß nicht, eine Sache, die wir aus dem ersten Buch schon kennen, die Geister, die Patunetti, die Gespenster und der zweite Schatten. Und da habe ich mal ein bisschen nachgegoogelt, und zwar der Schatten, mythologisch. Und dann wollte ich dich tatsächlich mal so ein bisschen befragen, ob der zweite Schatten sowas ist wie das, also ob du das so ein bisschen wie das zweite Gesicht verstehst oder ob das etwas mit dieser Glückshaut, mit dem Unglück, also speziell der Familie der Protagonisten zu tun hat.
Naja, das kann man alles so sehen. Ich würde das jetzt dir und den Leserinnen überlassen.
Ja.
Aber naja, gut, aber ich kann ja trotzdem ein bisschen Auskunft geben.
Ja, vielleicht ein bisschen.
Ich bin beim ersten, es geht ja im ersten Teil auch schon, kamen ja auch die Patronetti, also Gespenster, vor. Das sind die Geister von Toten, die noch nicht gehen können. Das ist ja nun auch ein literarisches Bild, was wir kennen. Das ist nicht ganz so neu. Diese Gespenster können nicht gehen, weil sie weil sie eines gewalttätigen Todes gestorben sind und weil sie immer noch an bestimmte Personen gekettet sind. Jetzt sitzen die mit am Tisch, sind so ein bisschen missmutig und traurig da, sind nicht gefährlich, sind eher so lästig, miefen ein bisschen und wollen Geld, mit dem sie nichts anfangen können.
Ja.
Und das ist es auch schon. Und das kann man, wenn man ein bisschen vielleicht spiritueller drauf ist, so auch wie ich, kann man das als Gespenster sehen und daran glauben, dass die wirklich existieren. Mhm. Man kann das aber auch als Repräsentation psychischer Energien im Sinne von Freud verstehen, dass da ein Es oder ein Über-Ich mit am Tisch sitzt. Und bei den Schatten, da geht es darum, die Frauen der Familie Carbonaro sind als Nachfahrinnen von Nymphen und Sirenen Siziliens zwei Schatten mit sich rum. Werfen also einen zweiten Schatten.
Ja.
Und auch der ist natürlich so eine Art zweites Gesicht. Aber er ist vor allem erstmal unerhört. Das ist ja, man hat etwas, manchmal ist es ja so, man hat ein Talent, eine Begabung oder irgendwas, mit dem man nichts anfangen kann und das eher lästig ist. Und bei den Frauen mit dem zweiten Schatten ist das praktisch wie ein Fluch, weil dieser Schatten nur von anderen Frauen wahrgenommen wird und löst dann Eifersucht und Misstrauen aus. Und damit durch die Welt zu gehen, ist dann schon die erste Bürde.
Aber er wird ja nicht von allen Frauen wahrgenommen, oder? Also nur die, die sehen. Also Helene, so. Helene zum Beispiel sieht ihn in München nicht.
Weil er in München nicht, weil sie in München keinen zweiten Schatten mehr werfen. Mhm. Das München befreit diese Frauen, in dem Fall Anna Carbonaro und ihre Tochter Maria, von diesem zweiten Schatten. Und so war es ja nun auch mit vielen italienischen Migranten, die nach Deutschland kamen. Und die hatten es nun wirklich nicht leicht in diesem kalten, seltsamen Land. Aber nun hat Deutschland diesen Leuten auch ganz große Lebenschancen eröffnet und sie von vielem befreit. Die europäische Bohème ist nach Sizilien, hat in Sizilien überwintert, weil sie dort liberaler leben konnten. Und umgekehrt ist vielen Migranten in Deutschland auch eine Freiheit offenbar geworden, die sie vorher auch nicht kannten. Und das ist das Bild mit dem zweiten Schatten.
Mhm. Ja, interessant. Ich habe kürzlich mit Oliver Masucci gesprochen. Der hat ja auch ein Buch über seine Familiengeschichte geschrieben. Und das war auch ganz interessant, aber also er hat jetzt eine Autobiografie geschrieben, ne? Hat kein literarisches Werk, hat es nicht im literarischen Werg verarbeitet, aber auch als seine wahnsinnig prägende Familienerfahrung. Ich komme gleich zu der Frage, die sich anschließt, ja, die du wahrscheinlich immer gestellt bekommst. Ich stelle sie dir einfach auch ein bisschen für die Hörerinnen und Hörer. Wie viel steckt denn da auch so von deiner eigenen Geschichte drin oder du selber? Wie viel, weil du dankst ja auch explizit Familienmitglieder. Ich meine, vielleicht auch nur für die Infos über die Umstände, aber wie viel verarbeitest du?
Die Frage ist natürlich berechtigt, wenn der Autor mit italienischem Namen eine Familiensaga über eine sizilianische Familie erzählt. Also die beide Romane, die ganze Saga ist inspiriert von der Geschichte meiner Familie. Ich hatte zum Beispiel, es gab einen Urgroßvater, der Anfang des 20. Jahrhunderts als Analphabet nach München ging, um dort im en gros Südfrüchte nach Deutschland zu exportieren und damit auch sehr vermögend wurde. Sein Sohn ist mit seiner Familie in den 30er Jahren, Ende der 30er, dann nach München nachgezogen. Meine Tanten sind zum größten Teil in München geboren und dort aufgewachsen und dann in den 60er Jahren zurück. So, das ist die strukturelle Basis und das ist es auch. Ich bin jahrelang mit diesem Stoff immer rumgelaufen und habe es viele Jahre, Jahrzehnte fast nicht hingekriegt, das zu erzählen. Vielleicht, weil ich immer zu nah an meiner eigenen Familiengeschichte sein wollte. Aber es ist ja so, jeder denkt, die Geschichte meiner Familie ist was ganz Besonderes. Und als Autor muss man sich von diesem Gedanken lösen. Und das ist auch gar nicht schwer, weil es so viel mehr zu erzählen gibt. Und meine Aufgabe ist nun nicht, die Geschichte meiner Familie zu erzählen, sondern die Geschichte aller Familien zu erzählen. Und damit läuft man dann als Autor durch die Geschichte durch. Und es passiert ja dann auch das, was allen Autorinnen und Autoren widerfährt, wenn sie fleißig jeden Tag schreiben, dass die Geschichte sich verselbstständigt und man so das Gefühl hat, die Figuren erzählen sich jetzt gerade selbst und tun Dinge, die man nicht hätte planen können. Und so gehe ich inzwischen auch vor, ich plotte nicht mehr vorweg, ich navigiere mich so ein bisschen durch den Nebel meiner Welt und was mit vielem Hadern auch verbunden ist, aber was dann eben auch dazu führt, dass das Unterbewusstsein sich meldet zwischendurch und dann so ein Flow eintritt. Und dann hat das mit privaten Dingen natürlich gar nichts mehr zu tun. Irritiert ist eben meine Familie, die das Ganze, gerade den ersten Teil auch erstmal so gelesen haben, dann Mario erzählt jetzt über uns. Und dann passiert das nicht. Sie erkennen Straßennamen wieder und ein paar Sachen, aber das war's auch. Und noch nie hat jemand da die Wahrnehmung gehabt, dass da die Toten mit am Tisch sitzen. Das, aber man braucht ja immer so einen Kristallisationspunkt. Irgendwas löst ja Geschichten auch aus und in diesem Fall war es eben die Geschichte meiner Familie. Deswegen, das hat mich inspiriert, aber die Intention war eine konkret andere.
Aber wie schön auch du das beschreibst, wie dein Arbeitsmodus so ist und du in den Kontakt mit deinem Unterbewusstsein gerätst und die Figuren sich dann selber entwickeln. Ja, das hat man schon mal gehört, dass Autorinnen und Autoren das so beschreiben, aber das ist ja eigentlich das viel besser, als es so am Papier zu plotten. Und ich glaube, wolltest du noch was? Du hast so gerade angesetzt, ob du noch was hinterher schieben wolltest.
Ich nicke hier nur zustimmen. Nur muss man sich ja diesen Flow auch verdienen. Und ich zum Beispiel habe da eine mittelalterliche Einstellung. Ich glaube an Musen. Ich glaube, dass Inspiration nichts ist, was in mir ist, sondern was außerhalb von mir existiert, irgendwo in meinem Arbeitsraum. Und diese Musen sind extrem launische, eifersüchtige, faule Wesen. Und deren Hilfe muss ich mir verdienen. Und die Währung, die ich zahle, ist Fleiß. Ich muss also wirklich jeden Tag pünktlich am Schreibtisch sitzen, meine Arbeit machen, mir Mühe geben. Mhm. Und wenn diese Musen das eine Weile beobachtet haben, dann sind sie manchmal so großzügig, mir zu helfen. Und das ist dann das, was passiert, dass die, dass dann so das Unterbewusstsein reinkickt und Dinge entstehen, die man nie hätte planen können. Das ist ein Verdienst des Fleißes und das ist, alle Autorinnen und Autoren, die das professionell machen, arbeiten so. Nur, es ist eine uncoole Aussage.
Ja. Ich finde, es ist eine bescheidene
künstlerische
Aussage.
Nein, es ist auch vor allem eine realistische Aussage. Ich kenne keinen künstlerisch arbeitenden Menschen, also schon mal Musiker gleich gar nicht, die üben ständig. Ja. Und auch bildende Künstler, Schauspieler, Regisseure, das sind alles hochdisziplinierte Persönlichkeiten, weil die ein künstlerisches Ziel, eine Vision haben und arbeiten wollen. Mhm. Und der Gedanke, dass man mal so eben locker ein Buch schreibt, ist so abwegig wie sonst was. Aber ich will nicht jammern, das ist so ist es eben und das kann ja sehr viel Spaß machen.
Ich finde, wie du das beschrieben hast, ja, wie du die Musen zähmst oder versuchst gnädig zu stimmen, das klingt schon so poetisch, dass es schon eine Episode aus dem Buch sein könnte. Also man macht sich keine Sorgen, dass du nicht jetzt auch noch ein drittes dieser Art, es wird vielleicht nicht mehr die Familie Carbonaro sein, aber man merkt schon, dass die Magie und die Poesie und dieser magische Realismus, den du auch in das Buch legst, dass der halt auch wirklich in dir lebt. Das ist jetzt nicht nur ausgedacht, sondern dass du es auch fühlst. Also man spürt es richtig. Ne?
Ja, so, das ist ein erzählerisches Bedürfnis und das hatte ich schon immer, das begleitet mich schon sehr lange und das wird sich in den nächsten Romanen und vielleicht auch nochmal in Filmen auch fortsetzen. Ich kann gar nicht anders.
Ich höre Film. Möchtest du schon was verraten oder ist das noch ein Geheimnis?
Nö, ja, das hängt nur damit zusammen, dass ich ja über viele Jahre Drehbücher geschrieben habe und viele Filme gemacht habe und ich durchaus wieder Lust habe, mal irgendwann auch mal wieder einen Film oder auch eine Serie zu machen. Da gibt es jetzt nichts Konkretes.
Hi, wir sind das kleine Fernsehballett. Das besteht aus Stefan Niggemeier und Sarah Kuttner. Und wie der Name schon sagt, tanzen wir übers Fernsehen. Naja, eigentlich reden wir übers Fernsehen. Und wir wollen ganz ehrlich sein, wir reden relativ unprofessionell übers Fernsehen, aber mit so viel Leidenschaft. Und bestimmt 50% Ahnung, wenn nicht sogar 40.
Hört unseren Podcast, das kleine Fernsehballett, jeden Mittwoch eine neue Folge, exklusiv in der Podcast-App Podimo. Die könnt ihr 45 Tage kostenlos testen unter go.podimo.de/fernsehballett. Wir freuen uns, wenn ihr reinhört.
Und mittanzt.
Ich möchte noch mal kurz auf das hinaus, was ich emotionale Balance nennen möchte. Das ist jetzt so wahnsinnig sachlich und klingt eher wie aus einem langweiligen Psychologiebuch. Aber ich habe diesen Eingangssatz, den ich vorgelesen habe, der findet sich auf der letzten Seite. Ist nicht der letzte Satz. Aber ich glaube, man hat schon so gespürt, alles ist gleich wertvoll, es geht weiter. Und auch die Kleinigkeiten, die Erinnerungen, Mücken, Fernsehschauen, ich merke schon, also das Amalgam, was du schaffst als Bild, das ist so trostspendend. Und ich will das nochmal so ins rechte Licht rücken, weil mir gerade aufgefallen ist, ich dachte, nicht, dass jemand denkt, das Buch ist Gewalt. Tätig oder fies. Es gibt halt Episoden, die historisch, ja, da war es halt schwierig und warum beschönigen, hast du zu Recht gesagt. Die sind ja auch intensiv, man erlebt sie auch intensiv. Und ehrlich gesagt, in vielen historischen Romanen, die weiter zurückgehen und auch, sagen wir mal, also in Hochliteratur historischer Romane, jetzt nicht die historischen Romane, die bewusst grausam sind. Wenn man jetzt die hässliche Herzogin von Leon Feuchtwanger oder so nimmt, da ist Grausamkeit. Das ist halt die Realität. Aber ich wollte eigentlich darauf hinaus nochmal das zu betonen, dass es eigentlich eine tolle emotionale Balance hat, das Buch. Weil auch wenn es manchmal eine Episode gibt, gibt es danach immer sehr viel Trost. Und
ja, du,
ja.
du sagst das Stichwort. Mhm. Das ist die Intention, das ist immer meine Absicht beim, mhm. oder meine erzählerische Absicht. Ich schreibe gerne tröstliche Bücher.
Ja.
Und ich erzähle gerne über den Trost. Aber wenn du über den Trost erzählen möchtest, dann kannst du den Kummer nicht auslassen.
Ja.
Mhm. Ja, das ist einfach so. Ja. Sonst ohne Kummer kein Trost. Und man muss beides ernst nehmen. Und ich bin überzeugt, dass Trost in der Welt ist. Genug Trost. Mhm. Wir sehen ihn oft nicht wirklich. Aber er ist da und darüber erzähle ich gerne.
Und ich finde es auch schön, weil bei aller Emotionalität und den starken emotionalen Amplituden, die die Figuren auch erleben, gehen die Sachen auch vorbei. Selbst der schlimmste Groll, der schlimmste Wut- und Rachegelüste, die versanden dann auch irgendwann einfach wieder. Und das ist so nett, weil du hast so eine tolle Formulierung, die du viel verwendest. Ich weiß nicht, ob es so ein bisschen so dein Signature-Satz ist, aber in dem Buch zumindest, vor allen Dingen im ersten war es viel drin, etwas führt zu etwas.
Mhm. Ich glaub,
Den hast du erfunden, oder? Der ist dein Signature-Satz, finde ich so. Also für mich ist das so.
Also ja, das ist so ein, vielleicht so ein bisschen so ein Signature-Satz für die beiden Romane, für diese Saga. Mhm.
Ja.
Aber es geht ja auch immer ein bisschen ums Erzählen selbst. Mhm. Und weil Erzählen ja auch Leben abbildet und auch Leben strukturiert und auch erst erkennbar und sichtbar macht.
Mhm.
Und es führt halt immer etwas zu etwas. Wir sind so Teile einer Kette von Ereignissen und wir stehen auf den Schultern, auf den Lebensleistungen unserer Verwandten, der Generationen vor uns. Wenn die nicht gewesen wären, gäbe es uns nicht und wer weiß, wen es nun geben wird oder nicht geben wird, weil wir da sind. Mhm. Weil wir vielleicht gerade sprechen.
Mhm, stimmt. Und deine Protagonistinnen und Protagonisten, die kämpfen auch natürlich noch mit dem Erbe der launischen Götter, die mythologisch noch stark in der sizilianischen Mythologie verortet sind und immer Angst haben, wenn sie sich jetzt mal ein bisschen zu sehr freuen oder einen sehr zu starken Neid oder Überdruss haben, dass sie dann gleich auch wieder eins auf die Mütze bekommen von den Göttern. Die Götter, die nämlich manchmal auch einfach Lust daran haben, Dinge zu zerbrechen und zu gucken, wie die Menschen sich dann abstrampeln, wenn sie es wieder richten müssen. Und das gibt einem, glaube ich, auch nochmal so ein bisschen Gefühl, dass da nicht... Ne? Ja.
Man muss ja nicht an irgendeinen Gott oder an die Götter glauben, aber es geht um das Bild, weil wir erleben ja das ja alle, dass wir Lebenssituationen auch erinnern und erlebt haben, wo wir dachten, es kann nicht schlimmer kommen und dann kam es schlimmer.
Ja.
Oder wir haben uns gefreut, es war ein schöner Moment und wie zum Ausgleich, wie zur Strafe, dass wir uns ein bisschen zu viel gefreut haben, geht alles den Bach runter.
Ja.
Das ist ja eine Lebenserfahrung, nicht die einzige, die man macht. Macht ja auch schöne Erfahrungen, aber dafür sind die Götter, gerade die Götter Siziliens, ein gutes Bild, weil mein Gedanke ist immer, das ist ein Landstrich, der seit Jahrtausenden von unterschiedlichsten Kulturen überrannt, ausgeplündert und erobert worden ist, die alle ihre Kultur, ihre Riten und eben auch ihre Götter mitgebracht haben und dort gelassen haben. Und das spürt man gerade in Sizilien besonders deutlich. Gerade auch die Sizilianer, die einem ziemlich oft, also mir persönlich oft auf den Keks gehen können. Ich habe ja wirklich ein gespaltenes Verhältnis zu dem Land, aber liebe das sehr, aber wenn man dann mit Sizilianern zu tun hat, die sich wirklich so verhalten, als wären sie Götter.
Ja.
Die sind überzeugt, die sind wirklich vollkommen davon überzeugt, göttlich zu sein. Und zwar jeder. Ohne Ausnahme. Das ist schon... Das muss man mal suchen. Ja.
Ich habe lustigerweise, es ist jetzt eine ganz profane Anekdote, aber bei meinem sizilianischen Italiener um die Ecke, ich nenne jetzt mal nicht den Namen, da traf ich einen Kellner wieder, den ich mal in der Kolwitzstraße in einem Restaurant gearbeitet habe, wo ich gewohnt habe. Ich habe darüber gewohnt, den kannte ich gut. Und wir trafen uns und es war direkt natürlich die große Freude und dann wurde das mein neuer Stammladen und er erzählte immer so schön vom Leben und vom Genuss und wunderbar. Eines Tages war er nicht mehr da. Ich fragte den Eigentümer, wo ist er? Er ist krank. Am dritten Tag merke ich gar nichts krank, schickte mir eine Nachricht, ja, wir haben uns gestritten und geht gar nicht und so und dann schimpften die sich gegenseitig. Er ist keine Mensch, glaubst du nicht, ist er keine Mensch, ich rede nicht mehr über ihn. Und nahm ich mir mal den Namen in den Mund und so, ja, und beide waren einfach so in dieser Werfe, das war, ich muss an dein Buch denken, überschäumendes Meer und große Emotionen. Dann war es natürlich einfach wieder vergessen irgendwann, ja, aber...
Ja, darum geht es ja auch im ja. Buch. Also gerade um diese Pseudo-Emotionen, um das Drama der Männer, gerade der sizilianischen Männer, darüber wird ja auch, erzähle ich ja ein bisschen. Das hat oft mit echten Gefühlen ja nicht so viel zu tun. Das ist reines Drama, reine Lautstärke, die ein bestimmtes Gefühl simuliert. Und zwar eigentlich nur die beleidigt zu sein. und das ist eben in einem Land, in einem alten, man darf auch nicht vergessen, dass Sizilien oder Italien, aber eben besonders Sizilien, weil auch so nah an geprägt von auch orientalischer Kultur, eine Welt ist, in der es eben der Katholizismus auch nach 2000 Jahren nicht geschafft hat, Schamgefühl durch Schuldgefühl zu ersetzen. Ja. Ne, der Katholizismus hat uns die Schuld, hat uns die Erbschuld gebracht, aber in archaischen Kulturen geht es eher darum, um Scham. Ja. Sich das Gesicht zu verlieren, die Ehre zu verlieren, da ist Schuld gar nicht so entscheidend. Scham ist das entscheidende Gefühl. Und das hat man in Sizilien eben auch noch ganz stark.
Das ist ein total interessanter Aspekt, den du sagst, den schreibst du auch im Buch, also erzählerisch verpackt, aber das muss man sich ja mal auf der Zunge zergehen lassen, denn ich bin auch katholisch und mir war, weil ich katholisch geprägt war, erst später wurde mir klar, wie praktisch dieser Schuldablass eigentlich ist, also Schuld und Vergebung. Ne, man geht zur Beichte und sagt, was ganz Schlimmes gemacht, dann sagt er, mein Gott, die Mutter Gottes vergibt dir und ich weiß, ist lange her, dass ich bei der Beichte war, aber du weißt, was ich meine.
Ja.
Da ist so ein Relief-Mechanismus eigentlich eingebaut, der es total einfach macht für Sünder.
Ja, und das ist ja, ich meine, genau. Ja. Die große Erfindung des Genies Jesus Christus, Nächstenliebe und Vergebung. Das ist wirklich, ich meine, ja, das ist, wir sind Christen und Katholen sind ja nicht die einzigen, die das kennen. Also in afrikanischen Kulturen hat man ganz starke Versöhnungs- und Vergebungsrituale, ein bisschen magisch, die ja selbst Völkermord vergeben lassen können.
Okay.
Das muss man sich mal vorstellen. Mhm. Da sind die Katholen nicht die einzigen. Ja. Aber es ist schon, daran könnte man sich mal öfter erinnern, gerade in der Zeit, wir leben ja in postpandemischen Zeiten und wir haben vor ein paar Jahren erlebt, wie viel Wut plötzlich in einer Gesellschaft ist. Mhm. Und dass man sich dann doch ein bisschen ein paar Dinge im Anschluss zu vergeben hat und dafür noch Mechanismen zu haben, wer nicht verkehrt. Da ist die katholische Kirche nicht alleine, aber zumindest hat die da eine Marke drauf. Ja,
ja. Und aber auch interessant wirklich in dem Unterschied zur Scham, die du beschreibst, hast du im Buch auch so rausgearbeitet. Das ist sehr interessant. Es gibt ja diese eine, ich will nicht so viel von dem Buch verraten. Letztes Mal haben wir so viel über das Buch gesprochen. Ihr sollt das Buch lesen. Wir verlinken übrigens natürlich in den Shownotes wie immer Kontakt zu Mario, wahrscheinlich Instagram hauptsächlich, aber auch Facebook und natürlich einen Link zum Buch, denn wir wollen es diesmal nicht zu viel verraten. Das Buch es geht natürlich nicht ohne Essen, also man kann nicht über Sizilien und über diese Reise und diese Familie ohne Essen erzählen, aber es ist ein bisschen weniger Essen als beim letzten Mal. Letztes Mal haben wir sehr viel über Essen gesprochen, auch in unserem Gespräch dann. Aber eine schöne Episode auch zum Beispiel, wie du den Vergleich dann zwischen sizilianischem Essen oder italienischem oder speziell sizilianischem Essen und deutschem Essen beschreibst. Denn eigentlich, du sagst ja, Deutschland war kalt und nass, aber eigentlich machen die Frauen ja eine ganz andere Erfahrung. Eigentlich nimmt München sie ja eigentlich sehr schön auf und sie empfinden das sehr, sehr positiv. Und diese erste, zum Beispiel das erste Mal Weißwurst essen und ein Bier dazu mittags, das ist ja ganz herrlich, wie du das beschreibst, ja, und auch, ja, irgendwie das Blässliche des deutschen Essens mit seinen wenigen Aromen, ich kann es jetzt gar nicht so wiedergeben, du hast es natürlich auch in geniale Worte gekleidet, aber gegenüber dem Isizianischen, das halt schreit und wie eine Operette versucht, sich gegenseitig mit Aromen zu übertrumpfen. Das war schon sehr schön, also da kriegt man gleich wieder Lust zu essen.
Ja, natürlich ist die sizilianische Küche eine der besten der Welt. Und das ist die deutsche nie richtig gewesen.
Nein.
Gleichwohl bin ja ich nun in Deutschland geboren und aufgewachsen, durchaus ein Fan deutscher Klassiker. Und die Weißwurst gehört immer noch dazu. Hm. Es geht zum Beispiel im Buch auch über Bienenstich.
Ja, ja, genau.
Das
ja,
ist
ja.
Bienenstich als Gebäck, das der gebackene Trost ist für Anna Carbonaro. Und Essen, es geht, du hast recht, es geht nicht so stark ums Essen wie im ersten Band, aber Essen ist doch ein wichtiges Einfallstor für Gefühle.
Ja,
deswegen
genau.
Darf es auch nicht wirklich zu kurz kommen.
Nein, tut es auch. Ich meine nur so, im ersten Buch beginnt das ja los gleich, wie er in das, hilft mir, Cannoli, ist richtig? Das Cannoli beißt.
Ne? Ja.
Und dann beschreibst du diese Szene, die Geschmacksexplosion. Aber das war natürlich auch eine andere Sache. Da ist dieses Kind, dieses bettelarme Kind, die kaum genug hatten, um satt zu werden und die auf einmal dann diese Süßspeise mit diesen tausenden Aromen natürlich einen wahnsinnigen Eindruck macht.
Und die Limonade. Ja, und da kommt dann.
Ja. Und die Limonade nicht vergessen, wollte ich noch sagen, aber Entschuldigung.
Und die Limonade, ja.
Ja.
Aber es ist nur noch so, denn da habe ich das im ersten Teil gemacht, das dann im zweiten Band nochmal zu machen.
Ja.
Ich hatte das Gefühl, das wäre nachher ein bisschen zu bemüht.
Ja, ja.
Und so, Giordano versucht es nochmal. weil ist ganz gut angekommen, hat man gerne gelesen und jetzt. Macht er so weiter.
Nee,
und immer wenn ich diesen Eindruck habe, dass ich dabei bin, mich zu kopieren, weil der Applaus da gerade gut war, dann kann ich nicht mehr, dann höre ich damit auf.
Nee, mir hat das Spaß gemacht. Ich habe nur gemerkt, dass es etwas weniger solcher Szenen oder Momente gab. Aber es hat mir gerade da so mit dem Weißwurst, das fand ich ganz toll, wie du das auch so beschreibst und wie sie das erschmeckt und so. Und man hatte gleich Lust, eine zu essen.
Ja.
Ja, und den Bienenstich, genau, natürlich auch. Und ja, nee, ist doch wundervoll. Bist du selber abgekehrt vom Oktopus? Ich meine, wir haben ja hier einen Oktopusfischer jetzt auch in der Familie kennengelernt.
Ja.
Isst du ihn noch? Das ist jetzt die Gewissensfrage, ich weiß, aber wer unseren ersten Podcast gehört hat, weiß, wir beide teilen die Leidenschaft und haben ein schlechtes Gewissen.
Ich esse noch Oktopus und ich habe ein schlechtes Gewissen.
Ja,
ich esse ihn tatsächlich, aber ich esse ihn eben auch leider gerne.
Ja,
Aber ich esse ihn, nun leben wir beide in Berlin und da ist jetzt nicht wirklich Oktopus-Gegend. und so essen wir ihn auch nicht jeden Tag.
Ja.
Das ist eins der vielen Dilemmas meines Lebens. Dazu gehört der Oktopus tatsächlich.
Ja.
Diese wunderbaren Tiere, die hochintelligent sind, aber sie sind eben, stehen eben auch auf dem Speisezettel.
Ja, ja. Ja. Naja, gut, okay, das war jetzt ein kleiner Sidekick, nur für die uns beim ersten Mal gehört haben oder das nochmal hören wollen.
Ja, also, das liegt ein bisschen, wir haben darüber über die schwarze Soße gesprochen und
eines der
fantastischsten Gerichte, die Deutsche, die das noch nicht kennen, eher abstößen wegen der Farbe, ist Pasta al Nero di Sepia, also mit schwarzer Tintenfischsoße.
Mhm.
Das ist eine Tomatensoße, die am Schluss mit Tintenfisch, Tinte, pechschwarz gefärbt wird und so eine teerartige Konsistenz oder Struktur fast hat, schmeckt wie von den Göttern gemacht. Ja, das ist wirklich unglaublich köstlich.
Spannend.
Und dann ist es eben besonders schwer, darauf zu verzichten, wenn man dort ist.
Mhm. Vielleicht solltest du noch ein Kochbuch zu deiner Familiensaga rausbringen. Das würde gar nicht schlecht passen.
Das machen wir dann, wenn ich 10 Wochen auf Platz 1 war, dann ist der Verlag bestimmt. Ja, dann wird die Frage, dann reden wir darüber nochmal. Nein, das ist ganz im Ernst, diese Spin-offs. Klar, ich kann auch ein Kochbuch zusammentragen, aber das ist ja nicht mein Job eigentlich.
Ja.
Das sind ja dann die, ne,
ja.
auch gleichwohl ich ja gerne koche,
ja.
Aber ich schreibe halt gerne über Dinge, die mir wichtig sind im Leben.
Mhm. Ja. Ja, und das ist wirklich auch, das ist dir wirklich wieder großartig gelungen, also in wunderbarer Sprache, viele Sätze, die lese ich dann manchmal vor, ja, jemandem, weil ich sage, guck mal, wie schön er das schon wieder gesagt hat, denn so eine ganz besondere Qualität, finde ich, in deiner Schreibe ist, du kannst Dinge in Worte fassen, in Sätze kleiden, die man, ich will nicht mal sagen Gefühle, das wäre schon zu profan, aber so eine Haltung, sowas, was man im Moment spürt, so eine Ambivalenz oder etwas, was mit einer alten Erinnerung verknüpft ist. Und das kriegst du in so Sätzen zusammengebaut, das manchmal auch mit der äußeren Wahrnehmung verknüpft ist, dass ich jedes Mal denke, wow. Und dann lese ich es gerne mal, aber dann frage ich, hör mal, den Satz nochmal vor, oder lese ihn nochmal. Also das hat wieder richtig viel Freude gemacht. Es ist wieder ein starkes Buch, ein schönes Hardcover, 500 Seiten. Der Verlag schreibt selber darüber auch in einem gewaltigen Bilderbogen und das ist nicht untertrieben, denn wir haben schon darüber gesprochen, viele Gefühle, viele Gerüche, Geschmäcker und Bilder. Es ist wirklich, also das Bild erzeugt wirklich was in einem, da passiert was auf allen Ebenen und das macht wirklich Spaß. Also ich empfehle euch das Buch, liest mal da rein, ist jetzt im Handel. Mario ist auch jetzt überall unterwegs auf Lesungen, vielleicht kriegt er ihn irgendwo auf die kommenden Buchmesse oder online. Also da kann man dich auch noch mal lesen hören.
Also ich freue mich sehr, freue mich sehr über deine Worte, Alex.
Das
gibt mir auch Mühe,
ja,
dass das dann so wird. Ja. Und wenn das aufgeht, dann freut mich das sehr.
Das tut es, das tut es. Mario, ich danke dir herzlich. Für die ganze Inspiration, die deine Bücher geben. Die Liebe, den Mut, wie du auch gesagt hast, fand ich auch wunderbar, dass du das nochmal gesagt hast und wunderbar, dass wir das auch nochmal, finde ich, gesagt haben, dass das eigentlich Bücher sind, die genau das Gegenteil machen, nicht? Also, dass es eigentlich Mut macht und positive Energie spendet. Und auf dass es immer so weitergeht, Mario, und du noch uns so vielen Büchern beglückst. Und jetzt erstmal wünsche ich dir eine wunderbare Buchmesse und danke dir herzlich auch für dieses schöne Gespräch.
Danke dir, Alex. Vielen,
danke.
Vielen Dank.
Mario, bis bald.
Bis bald.
Ciao.
Tage wie diese. Alex Bräucher fragt sich und seine Gäste, was eigentlich gerade los ist.